Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Und du hörst momentan noch nur meine Stimme alleine. Das liegt daran, dass der Sakko beim Skifahren noch ist. Heißt, ich habe quasi sturmfrei im Podcast-Aufnahmeraum. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir heute mal wieder uns eine gemeinsame Studie bzw. ein gemeinsames Paper angucken und da so ein bisschen tiefer reingehen. Wir verlassen mal kurz quasi das Bauchgefühl und schauen uns an, was die aktuelle Forschung eigentlich zum schwierigsten oder zumindest einer der schwierigsten Momente in jedem Trainerleben sagt, nämlich der Moment der Selektion bzw. der Spielerselektion. Ja, also wer schafft es in den Kader, wer bekommt den Platz im NLZ, wer darf bleiben, wer muss gehen, das schauen wir uns heute an. Und es sind alles irgendwie Entscheidungen, die Karrieren oder ganze Sportbiografien teilweise prägen, im Großen wie im Kleinen. Und die wir dann tatsächlich, wenn man sich mal ehrlich hinterfragt, doch sehr, sehr unprofessionell oder sehr erschreckend unprofessionell treffen, diese Entscheidung. Und wie gesagt, ich habe ein brandneues Paper mitgebracht. Das ist 2025 rausgekommen im Sports Coaching Review. Und die Autoren sind aus dem englischsprachigen Raum Catherine Johnston, Alexandra Roberts und der gute alte Joseph Baker. Ich verlinke euch das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Der Titel des Ganzen, 10 Considerations for Athlete Selections. Und was mir an dem Paper gefallen hat, ist, dass die Autoren sehr, sehr pragmatisch an die Sache rangehen. Das ist jetzt nichts Hochwissenschaftliches im Sinne von, dass irgendwelche Theoriemodelle erklärt werden, sondern sie stellen einfach nur ein paar Fragen bzw. hinterfragen so ein paar Sachen. Also sie sagen ganz klar, wir können euch keine goldene Formel geben, aber wir können euch zumindest diese 10 Leitplanken oder so wie sie es nennen, Considerations an die Hand geben, damit eben weniger Fehler passieren und gemacht werden. Und ein spannendes Detail vielleicht vorweg, ist immer wieder ein Thema, wo ich mich auch beschäftige, wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder ein bisschen mehr Zeit habe. Und zwar, sie plädieren dafür, dass das Wort Talent Selection, also Talentselektion, aus dem Wortschatz gestrichen wird und dass wir das doch bitte durch Athlete Selection ersetzen sollen. Warum? Weil sie sagen, das Thema oder das Wort Talent ist so ein mystischer, aufgeladener Begriff und wir tun so, als würden wir irgendwie, weiß ich nicht, eine magische Essenz in einem Kind finden oder irgendwas ganz, ganz Besonderes. In Wahrheit wählen wir aber einen Menschen aus, in allererster Linie, beziehungsweise einen Athleten und das ganz oft auch sehr, sehr ganz profanen Kriterien. Ja, und das deshalb so ein kleiner Hinweis, den die geben. Da kann ich auch nochmal einen kleinen Buchtipp mitgeben, kleiner Einschub von mir. Ich packe das auch in die Shownotes. Es gibt von dem Joseph Baker, der hat auch ein Buch rausgebracht vor 2-3 Jahren oder so, The Tyranny of Talent heißt es. Ein sehr, sehr kurzweiliges, sehr, sehr spannendes Buch, was ich absolut empfehlen kann, zum sich mal angucken. Jetzt hätte ich schon fast gesagt über die Weihnachtszeit, aber die ist schon rum. Das könnt ihr euch für 2026 ja mal vornehmen. So, also, dann lasst uns mal reingehen in die 10 Punkte. Ich habe sie versucht, für euch in 4 Blöcke zu sortieren, damit wir da nicht den Faden verlieren. Einmal der Kontext, dann die Daten, der Mensch und das Risiko. So, dann lasst uns mal reinstarten in Block 1, nämlich der Kontext bzw. die Rahmenbedingungen. Und fangen wir mit der Basis an. Bevor du den ersten Spieler bewertest, musst du verstehen, wo befindest du dich eigentlich? Also welches System ist denn eigentlich bei dir vorhanden? Und das ist auch schon der erste Punkt, die erste Consideration. Das System diktiert die Entscheidung. Ja, das klingt trivial, wird aber sehr, sehr oft vergessen. Also es gibt keine universellen Kriterien für das ist ein Talent oder das ist kein Talent. Ja, also was im australischen Football funktioniert, klappt nicht beim Tischtennis. Und was in einem sehr, sehr gut, weiß nicht, finanzierten NLZ in England funktioniert, ist vielleicht für das Dorf NLZ, nenne ich es jetzt mal, irgendwo in Brandenburg oder irgendwo in Bayern in einem sehr, sehr kleinen, vielleicht völlig irrelevant. Und das ist auch das Erste, was die Autoren betonen. Auswahlkriterien müssen und sollten immer abhängig sein vom Budget, der Kultur und den spezifischen Anforderungen, die dieser Verein hat oder auch dann vermeintlich die Liga, in der sie spielen, die Spieler bzw. auch Perspektive spielen. werden. Kopiere also niemals irgendwie blind das Auswahlkonzept. Ja, also kannst nicht so scouten und auswählen, wie Ajax Amsterdam das macht oder irgendwelche anderen Top-Schmieden, wenn du nicht diese Ressourcen hast, die Ajax hat. Und das gilt dann auch tatsächlich für deutsche NLZs, weil ich das immer wieder sehe. Man versucht sich da zu vergleichen und denkt sich, naja, die Top 3 NLZs machen das so und so und so. Das müssen wir jetzt auch machen. Ja, man muss immer gucken, welches System ist gerade vorhanden, wo befinden wir uns, und daher muss die Passung kommen. Die zweite Consideration, einer oder viele. Denn wer trifft eigentlich die Entscheidung? Ja, also im professionellen Sport, im Profisport gibt es dann natürlich ganze Scouting-Abteilungen, irgendwelche Datenspezialisten und auch Coaches. Ja, ich habe quasi so eine Wisdom of Crowds. Also ich habe quasi sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die ich mit reinnehmen kann, die dann ganz oft sehr strukturiert sind auch. Im Jugendfußball oder auch im Amateurfußball bist du dann aber natürlich irgendwie auf dich alleine gestellt, und da warnen sie auch dann in dem Paper davor, die Anzahl der Entscheidungen beeinflusst die Qualität. Zu wenig Entscheider bedeuten dann ganz oft, wirst du selber kennen, irgendwelche blinden Flecken, Sachen, die du nicht vorher mit bedacht hast. Aber genauso im Gegenteil auch, zu viele Köche verderben dann den Brei, wenn eben das nicht alles richtig austariert ist und die Stimmung oder die Stimmen irgendwie nicht gleichgewichtet sind. Daher die Empfehlung, hol dir mindestens eine zweite Meinung, idealerweise von jemandem, der eine andere Perspektive hat als du. Ja, auch wieder ein sehr, sehr pragmatischer Ansatz. Nichts, keine Rocket Science, nichts Besonderes, aber einfach nochmal was, was man sich vielleicht hinterfragen sollte. Ich hatte das jetzt letztes Gespräch mit Benjamin Littke vom FC St. Pauli, weil ich ihn auch gefragt hatte, oder wir hatten es drüber, wer die Übernahmeentscheidungen trifft. Und da ist ja immer so der Klassiker, dass ein Kaderplaner übernimmt die Entscheidung oder der aufnehmende Trainer. Aber ganz oft der Trainer, der 12 Monate lang mit dem Spieler irgendwie unterwegs war, der wird dann außen vor gelassen. Und das sind einfach so Sachen, die sollte man sich ganz bewusst nochmal runterschreiben und auch ganz bewusst vielleicht mal darstellen, wie sind denn eigentlich unsere Entscheidungswege. Und dann der dritte Faktor, Consideration Nummer 3, das ist mein persönlicher Aufreger, so dieser klassische Sichtungstag, den es gibt. Ja, also gerade im kleinen Bereich, wenn ich nicht so viele Budgets habe, dass ich das über mehrere Wochen, Monate machen kann, gibt es immer einen Tag oder ein Training, hey, komm nochmal zum Probetraining vorbei, und das ist dann irgendwie alles, was meine Entscheidungsgrundlage hergibt. Und die Studie unterscheidet da klar zwischen einem kurzen und einem langen Zeitrahmen. Ja, also wenn du 20 Minuten Zeit hast, um bei einem Sichtungsturnier zu entscheiden, ist deine Fehlerquote logischerweise astronomisch hoch. Ja, also du siehst nur die aktuelle Form und nicht irgendwie das Potenzial, das da drin steckt. Heißt, je professioneller, desto länger solltest du dann tatsächlich scouten, oftmals dann auch über Jahre logischerweise bei Top-Scouting-Abteilungen. Für dich heißt es also, bewerte niemals endgültig nach einer Einheit. Je kürzer der Zeitraum, desto ungenauer deine Prognose. Dann lass uns zum Block Nummer 2 kommen, nämlich die Verarbeitung, also wie wir denken quasi. Das ist so ein bisschen psychologisch, denn wie verarbeitet dein Gehirn eigentlich die Informationen, die du siehst oder die du bekommst? Und Consideration Nummer 4 ist die Komplexität der Unterscheidung. Ja, stell dir vor, du hast 30 Kinder, die du irgendwie bewerten müsstest. Ich glaube, für uns ist es immer alle relativ einfach, die Top 3 zu erkennen und auch wahrscheinlich die 3 Schwächsten. Aber was ist eigentlich mit diesen 24 Kindern dazwischen? Wie lassen die sich einordnen? Und die Studie spricht da eben von der Homogenität, und je ähnlicher sich die Spieler in ihrem Leistungsniveau sind, desto schwieriger und dann auch logischerweise fehleranfälliger wird auch deine Entscheidung. Ja, als Beispiel nehmen sie in dem Fall, was auch nachvollziehbar ist, im Draft der NHL ist dann die Trefferquote in Runde 1 super. Also das sind die Top-Picks, die besten die Prospects mit den besten Chancen. In Runde 7 ist es schon ganz, ganz oft auch auf diesem Niveau Zufall, was da passiert. Seid ihr da also bewusst, bei homogenen Gruppen, zum Beispiel im starken Jahrgang, versagt nur das bloße Auge sehr, sehr oft, und dem musst du dir klar sein. Und je ärger das der Fall ist in deinem Umfeld oder in deiner Arbeitswirklichkeit, desto eher musst du auf dieses Thema eingehen. Consideration Nummer 5, die Informationsquellen. Ja, früher haben wir uns nur auf Physis und Technik geschaut, und heute ist irgendwie, glaube ich, das reicht nicht, um tatsächlich ganzheitlich einen Spieler bewerten zu können und auch irgendwelche Prognosen abzugeben. Gute Selektion nutzt nämlich multiple Quellen. Ja, also du hast irgendwie Testdaten, du hast Spielbeobachtungen, aber du hast auch irgendwie so Insiderwissen oder auf Englisch Intel, also Gespräche mit ehemaligen Trainern, mit Eltern, mit Lehrern, mit dem Umfeld der Spieler. Das ist auch wieder natürlich immer eine Frage der Ressourcen. Kann ich das machen? Im Breitensport natürlich nicht. Aber je professioneller wird's, desto eher sollte das eben auch mit genutzt werden. Denn die Autoren sagen, verlass dich nicht auf eine einzelne Säule. Ein Spieler kann im Sprinttest durchfallen, aber das beste Spielverständnis der Liga haben. Du brauchst das ganze Bild, auch hier wieder keine Raketenwissenschaft, aber immer wieder sollte man sich schon hinterfragen, so wie wir das machen, passt das, ist das die richtige Anordnung? Und dann geht's zu Consideration Nummer 10, also wir springen, wir kommen gleich wieder auf Consideration Nummer 6 zurück, um im Ablauf zu bleiben. Explizit versus implizit, hier streiten sich dann natürlich die Geister, also nutzen wir irgendwie nur Checklisten und Daten, Spielerprofile, das wäre dann explizit, oder ist unser Bauchgefühl in Anführungszeichen, also das Implizite, ist das irgendwie der sinnvolle Weg? Und können sicherlich auch den einen oder anderen Trainer, die sagen, ich sehe das einfach, das ist meine Intuition. Ja, am liebsten habe ich das immer bei irgendwelchen Scouts, die vor 30 Jahren Philipp Lahm oder, weiß ich nicht, Thomas Müller entdeckt haben, die sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, den habe ich entdeckt damals. Ist schwierig, vielleicht wäre, weiß ich nicht, eine Woche später von einem anderen Scout auch entdeckt worden. Da tue ich mich dann immer schwer mit der Beurteilung beziehungsweise mit diesen Stories. Die Wissenschaft am Ende des Tages sagt, beides hat seine Stärken, also sowohl irgendwie die Checklisten als auch die Daten, auf die wir uns verlassen, die sind ganz oft meistens verlässlich und auch so ein bisschen rauschfrei sozusagen. Das menschliche Gehirn ist darin aber besser, natürlich subtile Muster und auch ein bisschen mehr Kontext zu erkennen. Heißt, das Beste, was du eigentlich nutzen kannst, ist, oder die beste Strategie, die du nutzen kannst, ist ein Hybrid. Nutze Daten, um deine Intuition zu überprüfen. Dann lasst uns zum dritten Block kommen, nämlich der Block der Mensch. Und dieser Teil tut vielleicht weh, weil uns so ein bisschen den Spiegel vorhält, nämlich Consideration Nummer 6, deine Überzeugung formen die Selektion bzw. die Auswahl. Und das ist ein genialer Punkt, den die Autoren da machen, denn deine Einschätzung hängt massiv davon ab, was du über Entwicklung denkst. Also dem kannst du dich meistens gar nicht verwehren. Glaubst du also irgendwie, Mentalität ist angeboren, dann sortierst du das Kind, überspitzt formuliert, mit den hängenden Schultern wahrscheinlich sofort aus. Glaubst du irgendwie an das Growth Mindset und dass man Mentalität trainieren kann, dann gibst du ihm vielleicht eine Chance auf der anderen Seite. Und heißt, deine subjektive Philosophie oder deine subjektive Lebenswirklichkeit ist der Filter, durch den du das Potenzial der Kinder siehst. Und das ist was, das du dir unbedingt bewusst machen solltest. Und allein deshalb braucht es mehrere Einschätzungen immer wieder über einen längeren Zeitraum, um das so ein bisschen zu nivellieren. Consideration Nummer 7, Best Fit versus Best Athlete. Wir lügen es oft an und sagen, okay, wir wollen immer nur die Besten. In Wahrheit suchen wir oft aber dann den, vor allem beim Mannschaftssport, Fußball und vor allem im Jugendbereich, den Best Fit. Also wer passt am besten zu der Mannschaft? Und das Paper zitiert einen Trainer, die sagen, dieser Spieler ist zwar ein Top-Spieler, Superstar, aber er ist mir irgendwie zu toxisch und zu anstrengend für meine Mannschaftskultur. So werden wir nicht erfolgreich sein, also nehme ich ihn nicht. Und das ist auch völlig legitim, aber da müssen wir uns dann halt ehrlich sein, Selektion ist oft politisch, kulturell und vor allem bedarfsorientiert und eben nicht immer leistungsorientiert. Also nochmal, Selektion ist oft politisch, kulturell und bedarfsorientiert, nicht rein leistungsorientiert. Und ist auch okay so ein Stück weit, ja, ist immer noch ein People's Business, aber wir müssen uns halt hinterfragen, ist es mittel- und langfristig sinnvoll für uns als Organisation, dass wir das so handhaben. Consideration Nummer 8, Heuristiken und Biases. Unser Gehirn, wie auch meins, ist faul. Es nutzt quasi Abkürzungen, also Heuristiken, um irgendwie Energie zu sparen und Kapazitäten freizuhalten. Und die Klassiker, die wir natürlich irgendwie kennen, ist so dieses Thema Relative Age Effect. Ja, also wir wählen die älteren Spieler am ehesten aus, weil sie eben am weitesten entwickelt sind, weil sie stärker sind, weil sie schneller sind, macht das irgendwie alles ein bisschen einfacher. Dann gibt's auch noch die Sunk-Cost-Fallacy. Ja, also du hast den Spieler irgendwie 3 Jahre lang gefördert, also muss er gut sein, sonst war ja deine Arbeit so ein bisschen umsonst. Finde ich deshalb witzig, dass sie den Punkt machen, weil ich habe ganz oft auch das Gegenteilige, da kenne ich jetzt kein Phänomen dazu. Ich nenne es mal The grass is always greener on the other side Phänomen. Ich habe immer das ganz oft das Gefühl, gerade bei so Scouting-Abteilungen, es wird auf Gedeih und Verderb ein Spieler aus von außerhalb gesucht, der vielleicht ein bisschen was besser kann als Kaderplatz Nummer 16, 17 bei mir in der Mannschaft, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ja, also da hätte man in meinen Augen das vielleicht so ein bisschen ergänzen können, dass das durchaus ein Thema ist. Also entweder das eine Extrem, ich habe schon so viel rein investiert in den, der soll jetzt auch bei mir bleiben, oder eben genau das Gegenteil, hey, wir brauchen wieder neues, frisches Blut und man hat, weiß eigentlich gar nicht, was man selber bei sich im Stall an guten Positionen hat. Und dann ein dritter Punkt, den die machen, ist dieses, sie nennt es Racial Stacking, also Stereotype, sowohl über Positionen, aber auch ein ganz schwieriges Thema dann natürlich über Ethnien. Ja, und diese Biases laufen dann irgendwie unterbewusst ab und du kannst sie nicht wirklich abschalten, aber was man eben tun kann, vor allem als Organisation, wir können Prozesse und Workflows bauen, die diese Biases und diese Abläufe, die wir nicht wirklich kontrollieren können als einzelne Person, die können wir so ein bisschen abfangen. Zum Beispiel Mehr-Augen-Prinzip, immer wieder sich klar werden, was ist uns wichtig, was sind so Leitsätze, Grundsätze, an die wir uns halten im Scouting oder in der Selektion, dann ist das absolut sinnvoll. Block Nummer 4 ist dann am Ende die Konsequenz und das führt uns zum letzten, vielleicht wichtigsten Punkt, nämlich das unvermeidbare Risiko, Consideration Nummer 9. Jede Auswahlentscheidung ist eine Wette auf die Zukunft und jede Wette birgt ein Risiko. Und in der Wissenschaft sprechen wir davon zwei Fehlerarten, nämlich Fehler erster Art, also false positive, also du nimmst quasi ein Talent auf und es schafft es nicht. Oh, das ist dann ziemlich scheiße und teuer für den Verein. Oder es gibt aber auch den Fehler der zweiten Art, false negative. Du schickst ein Talent weg und es wird woanders Weltmeister. Und dann ist es irgendwie tragisch für den Athleten beziehungsweise auch für den Verein. Und die Autoren stellen die entscheidende Frage, dann du musst für dich als Verein oder als Organisation natürlich oder auch als einzelner Trainer fragen, okay, welches Risiko bist du bereit, dann einzugehen? Ja, also ein Top-NLZ mit begrenzten Kaderplätzen hat vielleicht eher Angst vor False Positive, wohingegen irgendwie ein Breitensportverein aber panische Angst hat vor dem False Negative. Also wir sortieren viel zu früh aus. Warum eigentlich? Um dann irgendwie auf Nummer sicher zu gehen. Meist die großen und starken Spieler und verlieren dabei die kreativen Entwickler. Also akzeptiere quasi, dass du Fehler machen wirst, aber entscheide dich dann bewusst, welchen Fehler du lieber machst. Ja, weil Fehler machen wirst du so oder so. Nur auf Fehlervermeidung zu gehen, ist keine Strategie, vor allem nicht bei sowas Hochkomplexem wie irgendwelche Karriereverläufen oder Leistungsentwicklungsverläufen. Es werden Fehler gemacht. Du musst dich entscheiden, welchen würdest du gerne eher machen und welchen würdest du gerne vermeiden. Das bringt uns zum Fazit, beziehungsweise wie kriegen wir da den Transfer in die Praxis hin? Was nehmen wir also mit? Erster Punkt, Demut. Ja, also wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Selektion ist keine exakte Wissenschaft, sondern immer, immer chaotisch und so unfassbar komplex, dass es da einfach nichts gibt, was man zu 100% vorhersagen muss, kann. Und wenn wir das den Trainern, den Scouts aber auch vorgeben können, der ganzen Organisation ist schon ein sehr, sehr großer Teil getan. Also erster Punkt, Demut. Zweitens, die Multiperspektivität. Also verlass dich nie allein auf dein Auge und vor allem auch nie allein auf irgendwelche Tabellen oder irgendwelche Zahlen. Kombiniere Daten, Beobachtungen, Gespräche, sodass du wirklich so ein ganz holistisches und ganzheitliches Gesamtbild des Spielers bekommst. Je mehr Faktoren, die richtigen Faktoren, passen zum Spieler, passen zu dem, was du brauchst, desto besser meistens. Natürlich kann es aber auch sein, dass du zu viele Faktoren dir reinholst und dann irgendwie nicht mehr weißt, okay, auf was sollst du jetzt eigentlich achten? Dritter Punkt, Reflexion. Ja, also hinterfrage immer wieder dein Bauchgefühl. Ist es dann wirklich Intuition? Ist das nur der Relative Age Effekt im neuen Gewand, quasi, der dich da irgendwie übermannt? Das vierte und für mich irgendwie mit der wichtigste Punkt, Geduld. Ja, gib diesem Selektionsprozess Zeit. Längere Beobachtung schlägt den Schnappstoß immer. So viele wie möglich, so lange wie möglich. Das gilt auch hier. Also wenn ich es mir wünschen könnte als Organisation, würde ich mit 70 U19-Spielern oder 70 U23-Spielern irgendwie arbeiten, weil das dazu führen würde, dass ich möglichst lange, möglichst viele Karriereverläufe irgendwie beobachten kann. Ist aber natürlich nicht immer möglich. Also, Johnson, Roberts und Baker beenden dann ihr Paper mit dem Hinweis, dass wir vor allem transparenter und ethischer werden müssen in unserer Entscheidung. Ja, wir entscheiden über Menschenleben oder ein bisschen drastisch formuliert oder zumindest Karriereverläufe. Und das Mindeste, was wir tun können, ist unsere eigenen Entscheidungsprozesse professionell in dem Maße, wie es eben geht, zu hinterfragen. Ich schicke euch oder ich sende euch den Link, packe ich euch in die Shownotes rein zu dem Paper, kann man sich selber angucken, ist auf Englisch. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr bei manchen Sachen widersprecht, sehr, sehr gerne. Ich habe da sehr Bock drauf auf die Diskussion. Schreibt dann gerne an podcast@advance.football und ich sag bis zum nächsten Mal und dann wieder mit Sakko in mir in der Weekly-Ausgabe. Tschüssi!